Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Jenseits von Richtig und Falsch. Mein Name ist Christine, ich bin Paartherapeutin in der Praxis von Sven Liefold und wer hätte es gedacht, ich sitze hier mit dem fantastischen, einmaligen Sven Liefold himself. Hallo.
Hallo, auch an die ZuhörerInnen.
Hallo an die ZuhörerInnen, genau.
Ich kann jetzt mit dieser fulminanten Einführung nicht gut umgehen. Fang du mal an.
Wir haben heute ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Auch eins, wo echt nicht viel drüber gesprochen wird. Willst du das mal introducen?
Ja, kann ich machen. Ich sehe es genauso. Das Thema findet eigentlich nicht so viel statt. Und ich kriege aber mit, unterbewusst spielt das gleichzeitig so eine große Rolle in Partnerschaften.
Oh ja. Mhm.
Und zwar habe ich jetzt, während wir die Folge aufnehmen, noch gar keinen super knackigen, passenden Titel. Den entfindet er dann jetzt, wenn er es euch anhört, dann habe ich einen gefunden. Mhm. Ich habe ein bisschen den sperrigen Arbeitstitel Körperbild, Begehren und Älterwerden in Partnerschaften. Mhm. Und ich finde, es ist wert, da mal drüber zu sprechen.
Ja, du könntest die Folge nennen Alt und Sexy. Alt und trotzdem sexy.
Das trotzdem geht ist das? Schon ein Problem.
Ja, ja, geht das, genau.
Ja, mal sehen. Mm. Ich finde ja, kaum etwas prägt Beziehungen unterbewusst so stark wie das Zusammenspiel von Selbstbild, Attraktivität und Begehren. Also es ist in der Regel, wirklich in den meisten Beziehungen, ist Sexualität auch ein wichtiges Thema und das wirkt alles zusammen.
Ja.
Und das ist etwas, womit wir uns bewusst nicht so richtig auseinandersetzen und schon gar nicht ins Gespräch miteinander kommen in der Partnerschaft in der Regel. Und trotzdem hat es so einen großen Einfluss. Und zwar nicht erst, wenn wir alt sind. Eigentlich schon im Teenageralter geht's los mit den Körperbildern.
Ja. Ja, und ich bin jetzt ja auch, wenn ich zurückblicke, wesentlich entspannter mit meinem Körper, als ich es war, als ich ein Teenager war und da war mein Körper ja so wesentlich knackiger.
Ja.
Und da war ich so unsicher und habe mir so viele Gedanken darum gemacht, wo ich jetzt denke, oh Mann, ey, das hätte ich aber auch entspannter haben können. Ich war viel, also ich habe viel, alles war viel straffer und knackiger. Eigentlich wäre ich jetzt voll, fände ich es großartig, wenn ich jetzt am Körper hätte, wie damals, als ich so unsicher war.
Ja, das habe ich tatsächlich ohne Ausnahme von ganz vielen
genauso
gehört und selber. Mir geht es auch so,
dass
ich auch denke, oh mein Gott, du hast gar nicht gewusst, was du da hast.
Ja, ja, genau. Mich beruhigt das jetzt auch manchmal in solchen Momenten, wenn ich jetzt unsicher bin, dass ich mein Zukunfts-Ich zu Rate ziehe, das dann sagen würde in 10 Jahren, Mann, jetzt ey, wäre ich froh, wenn ich den Körper der 40-jährigen Christine noch hätte.
Ja. Und da spielt ja auch eine Rolle, finde ich, was das Körperbild angeht und dieses, okay, früher gleich attraktiver, dass Jugend so dolle verknüpft ist mit Attraktivität.
Ja.
Ja. Und für Frauen spielt das nochmal mehr eine Rolle. Ja, da gibt es ja diesen blöden Spruch, irgendwie Frauen altern wie Milch und Männer wie alter guter Wein oder so.
Ah ja, ist das so. Das kenne ich noch gar nicht.
Kennst du noch nicht?
Nee.
Ja.
Ja, fies.
Sei froh.
Ja, ja, aber ja, das stimmt.
Ja.
Da ist der Anspruch und der Fokus ans Äußere viel größer. Stärker.
Ja, und dass es halt sich sehr viel darauf ausrichtet, fickbar zu bleiben, um mal ja auch den Explicit Lyrics Tag setzen zu können in meinem Podcast, in unserem Podcast. Und das wird mit dem Älterwerden immer ein immer größeres Problem, wenn man sich da so auf die Äußerlichkeiten stützt.
Ja, da fällt mir auch gerade ein, das gibt es für Frauen, aber ich glaube, es gibt es nicht für Männer. Zum Beispiel, es gibt ja so Labels wie Frauen ab 30, ab 40, ab 50. Mir fällt jetzt nur eine ein, Cougar ist, glaube ich, ab 40 oder ab 50. Also eine hotte Frau, die fuckable ist quasi. Und das gibt's halt nur für Frauen, diese Labels, ne? Also für Männer gibt's keine Labels ab 30, ab 40, ab 50, was irgendwie fuckable Männer sind.
Ja, habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich ist das der Grund, ja. Also ja. Es gibt vielleicht noch irgendwie den Silberrücken oder die Silberlocke oder sowas.
Den Silberrücken klingt wie so ein Werwolf-Name.
Ja, stimmt. Ich glaube, das waren die Silberlocken oder das graumelierte Schläfen, dass in dem auch eine gewisse Attraktivität zugesprochen wird.
Ja, aber es gibt nicht so ein Label.
Es gibt, nee.
Für die Fickbarkeit quasi.
Da war es wieder das Wort. Wir können jetzt versuchen, das in jeden Satz reinzubringen.
Oh ja.
Ich hoffe, das gelingt uns nicht. Ich war dabei, überzuleiten zu, das könnte ein Problem werden oder es wird ein Problem, wenn man älter wird.
Definitiv, ja.
Ja, und das ist ja auch etwas, was die meisten erleben, dass das Interesse und die Häufigkeit von Intimität abnimmt mit dem Alter und mit dem Alter der Beziehung vor allen Dingen. Und ich finde, das muss nicht so sein. Ja, also an der Stelle möchte ich sagen, es ist okay, wenn es abnimmt, aus den richtigen Gründen oder was sind die richtigen Gründe?
Sexuelles Begehren kann sich verändern und verändert sich in den meisten Fällen mit der Länge der Beziehung und es kann aber auch zu einem Status kommen, wo man nicht mehr so oft Sex hat wie früher und beide sind okay damit. Dann ist es total, ne? Es gibt irgendwie keine Standardmenge an Sex, die für eine gesunde Beziehung spricht.
Genau. Das wollte ich sagen. Vielen Dank.
Ja.
Hast du viel besser gemacht als ich. Wie wollen wir anfangen? Ich frage dich, weil ich habe mir zur Recherche und der Selbstreflexion zu dem Thema habe ich mir 3 Milliarden Notizen gemacht.
Ja.
Und irgendwie finde ich alles wichtig und konnte mich noch nicht entscheiden, was das Wichtigste
ist. Ja, verstehe.
Vielleicht können wir ja damit anfangen. Da habe ich mir auch Notizen zu gemacht. So Beispiele zu nennen, wie das einfach eine Realität und eine Tatsache ist, dass sich der Körper verändert und dass das immer was ist, was in Beziehungen wirkt. Also angefangen zum Beispiel in einer Partnerschaft, wo eine Schwangerschaft kommt.
Fall, ja.
Ja, wo dann der Körper der Frau sich extrem verändert.
Ja.
Schon während der Schwangerschaft und in der Regel nicht exakt wieder so wird danach, wie er vorher war.
Ja, das ist oft so, je nachdem, wie alt die Frau ist, wenn sie schwanger wird. Ne? Je jünger, desto leichter formt sich natürlich auch alles zurück. In der Regel natürlich auch nicht immer. Und je nachdem, wie viel man zugenommen hat. Aber ja, je älter, und das ist ja jetzt auch oft so, dass auch Frauen um die 40 Kinder kriegen, da ist es schon nochmal eine andere Sache, ja. Und dann kommen ja auch zwischen 40 und 50 beginnt die Menopause und die Perimenopause, Menopause. Da verändern sich die Hormone und auch das hat einen Einfluss auf den Körper.
Ja.
Jetzt mal, wenn wir bei der Frau bleiben, ja.
Mhm.
Und auch bei Männern ist es oft so, dass sie im Alter, keine Ahnung, woran das liegt oder ob es einfach auch Bequemlichkeit ist oder weniger Disziplin, oft sich der Bauchumfang vergrößert.
Ja.
Und das hat sicherlich auch damit zu tun, weil Männer natürlich, was Äußerlichkeiten angeht, nicht unter so einem großen Druck stehen wie Frauen.
Das würde ich auch behaupten, dass der Druck da deutlich geringer ist. Und mir ist wichtig zu sagen, als Mann, wo inzwischen auch der Bauchumfang etwas zugenommen hat, auch bei Männern ändert sich der Stoffwechsel mit dem Älterwerden. Ja. Und das hat sehr viel auch damit zu tun.
Ja. Und es ist wohl auch so, dass Männer in langjährigen Partnerschaften oft auch an Gewicht zulegen, verbunden mit, ne, es gibt ja auch diese Studien, dass Männer generell in der heterosexuellen Partnerschaft gesünder sind und zufriedener, als es jetzt die Frauen sind und eben auch oft zulegen.
Aha, okay. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, was da an Studien gibt.
Mhm.
Ja, aber mir fällt ein großes Thema ein für Männer, wo die vielleicht unter Druck stehen und das ist das Haupthaar und der altersbedingte Haarausfall.
Stimmt.
Inzwischen ist ja auch eine Glatze als eine männliche Frisur anerkannt. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so krass, aber es ist immer noch, glaube ich, für die meisten Männer so, dass das schwierig ist, wenn das Haupthaar dünner wird. Und da möchte ich mich auch nicht von ausschließen.
Ja.
Ich habe ein bisschen Glück, dass es immer noch mehr ist als, glaube ich, der Durchschnitt. Aber ich kriege auch bei mir mit, dass es da natürlich Veränderungen gibt. Ja.
Das stimmt schon alles, dass die Körper sich verändern und auch, wenn man jetzt Jugend als eine Jugend ist die Verkörperung von Attraktivität und Sexualität und Begehren nehmen würde, dann geht es dann schon ein bisschen abwärts quasi mit dem Älterwerden und gleichzeitig merke ich an mir selbst, dass sich meine Prioritäten verschieben. Also da, wo ich vielleicht vor 20 Jahren drauf geachtet habe, was mir wichtig ist, hat sich verändert und das ist nicht mehr ganz so wichtig. Und ich merke auch, dass ich selbst jetzt nach Menschen meines Alters gucke, von denen ich mich angezogen fühle und jetzt nicht mich von 20-jährigen Menschen angezogen fühle. Also da gibt es auch schon eine Verschiebung. Das ist zumindest bei mir so, ist bestimmt nicht bei jedem so. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
Mir geht's da ähnlich, dass sich das verändert hat, was ich attraktiv finde.
Mhm.
Das für mich spielt viel mehr die sogenannte Ausstrahlung eine Rolle. Und da ist jetzt nicht eine jugendliche Ausstrahlung das, was ich favorisiere. Vor allen Dingen körperlich.
Glück.
Was meinst du?
Dass du das nicht favorisierst, meine ich.
Naja, aber das gibt ja tatsächlich nicht wenige Männer, die halt ihr Leben so führen, sich in regelmäßigen Abständen eine jüngere Partnerin zu suchen.
Ja.
Und das ist ja auch eine Realität, glaube ich, mit der Frauen dann auch konfrontiert sind und was sie auch nochmal zusätzlich unter Druck setzt.
Ja.
Ich möchte auch noch ein Beispiel dafür nennen, wie fragil auch einfach diese Orientierung an dem Aussehen ist, weil das kann sich zum Beispiel auch durch Unfälle oder Krankheiten auch verändern. Dass es Narben gibt, dass man vielleicht sogar einen Körperteil verliert, dass man, keine Ahnung, irgendwelche Pusteln kriegt, wogegen man überhaupt nichts machen kann. Und wenn wir uns dann darüber definieren, wie wir aussehen, dann bekommen wir Schwierigkeiten, auch mit unserer Attraktivität.
Ja.
Und je älter wir werden, desto wahrscheinlicher werden ja auch so eine Ereignisse. Und unser Körper macht auch nicht mehr so viel mit und so, spinnt dann irgendwie komisch rum und dann, was er früher verkraften konnte, geht nicht mehr und dann gibt es Krankheiten, die einen einfach beeinflussen.
Ja.
Ja, und eben, da möchte ich mal überleiten, vielleicht zu dem, was, glaube ich, der Knackpunkt in dem Ganzen ist, wie man sich selber wahrnimmt, mit welchem Blick man auf sich selber schaut. Also das hat sehr viel was mit Attraktivität auch nach außen und mit Begehren zu tun. Wie wohl fühle ich mich denn in dem Körper, den ich habe, mit dem Aussehen, was mir gegeben wurde? Und konzentriere ich mich darauf, das immer zu bearbeiten oder zu kritisieren? Oder kann ich damit gut sein und das akzeptieren und vielleicht sogar auch ein Stück weit lieben? Aber bevor wir da jetzt einsteigen, schon in die Richtung, wie können Paare dem begegnen, würde ich erstmal gucken, wie können sie es denn herausfordernder oder schwieriger machen oder was sind so Fehler, die passieren in dem Ganzen? Ja, also zum Beispiel fällt mir direkt ein zu dem Selbstbild, es ist viel, viel schwerer, sich selbst zu lieben, wenn von außen immer Kritik kommt.
Auf jeden Fall.
Ja, also wenn man als Partner jede Veränderung kommentiert, bekommt. Ja, und ich erlebe das auch, dass die meisten Menschen da einfach empfindlich sind. Ja, es gibt dann so die Vorstellung bei den Menschen, die das dann äußern, das irgendwie humorvoll zu verpacken oder ich liebe dich trotz deiner Speckröllchen oder so.
Ja.
Das hat eine Wirkung und das ist wichtig, das zu wissen.
Auf jeden Fall. Also da generell sehr vorsichtig zu sein miteinander auch. Also ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Partner denke, wenn es irgendwie eine stressige Zeit gibt und er hat ein paar Kilo zugenommen, ich sehe das nicht so schnell, also der müssen ja schon viel zunehmen, damit mir das auffällt. Ich habe da nicht so einen Blick für. Aber selbst wenn mir das auffällt, dann wüsste ich nicht, aus welchem Zweck heraus ich ihn darauf aufmerksam mache, weil es in der Regel schon weit vor mir weiß.
Mhm.
Angenommen, Gewicht zulegen ist ja auch oft ein Thema mit dem Älterwerden. Und ich weiß, wenn ich Gewicht zulege, dann merke ich das an meinen Hosen, ich sehe es auf der Waage, wie auch immer. Aber wenn das jemand mitkriegt, dann fühlt es sich nochmal viel unsicherer an, wenn ich eh schon selber unsicher damit bin, dass ich Gewicht zugelegt habe. Und es sind nicht alle Menschen, aber ich würde jetzt mal behaupten, viele. Und es ist nicht nötig, sein Äußeres zu kommentieren. Also grundsätzlich finde ich, du siehst blass aus, oh, du hast ganz schön zugelegt, oh, du hast ganz schön abgenommen. Alles ist völlig, also was ist die Intention? Wozu mache ich das? Wozu sage ich das? Was will ich damit erreichen? Oder was ist mein Zweck?
Ja.
Kann man sich sparen?
Ja, zumindestens ungefragt und nicht im Rahmen eines Gesprächs darüber.
Ja.
Womit wir bei der zweiten Schwierigkeit, die ich mir aufgeschrieben habe, angekommen sind, nämlich nicht darüber sprechen. Also wenn ich selbst Unsicherheiten habe oder mitbekomme, okay, da verändert sich was und ich merke, das macht mich unsicher, dann das für sich zu behalten, nicht mit dem Partner zu teilen,
ja,
das kann es schwieriger machen. Also ich kann das auch verstehen, dass man es nicht immer teilen will, ne? Das spielt ja vielleicht auch eine Rolle. Vielleicht hat der Partner es noch gar nicht wahrgenommen und ich will ihn nicht drauf stoßen. Ja,
das kenne ich auch.
Aber spätestens, wenn es wirklich massiv sich auf den eigenen Blick auf sich auswirkt, dann ist ein Gespräch angesagt.
Ja.
Also guck mal, so geht's mir und wie geht's dir damit, dass das so ist?
Und das kann sich ja auch auswirken, wie angenommen, ne, wenn wir bei dem Zunehmen bleiben, ich habe irgendwie Speckröllchen, mehr Speckröllchen am Bauch und dann ist mir unangenehm, da berührt zu werden oder ich zeige mich vielleicht nicht nackt. Und das nicht zu thematisieren, macht total Sinn, verstehe ich. Einerseits und gleichzeitig kann das ja wiederum auswirken bei dem anderen, die will gar nicht nah sein, hat es was mit mir zu tun, habe ich was falsch gemacht. Also es kann irgendwie so viele Gedanken beim anderen, die dann mit einem selbst, also mit dem anderen selbst als Selbstkritik oder Selbstzweifel landen könnten, dass es total sinnvoll sein könnte und auch verbinden. In der Regel, wenn es eine Partnerschaft ist, in der man sich wohlfühlt und zufrieden miteinander ist, kriegt man dann auch eher zu hören, oh, ich finde dich toll, du siehst genau, du bist genau richtig, wie du bist, ne, wenn im besten Fall, dann kriegt man eher irgendwie seine Unsicherheit ein bisschen genommen.
Ja, und gleichzeitig kann ich verstehen, dass das ein schwieriges Feld ist, wenn man vielleicht tatsächlich mit ein paar Sachen ein Problem hat oder auch nur einer Sache oder so. Oder was heißt ein Problem, wenn man, wenn einen das irgendwie beeinflusst, die Veränderung in eine Richtung, die es schwieriger macht. Und dann, dass man da gehemmt ist, das auszusprechen, das kann ich verstehen und bin tatsächlich auch der Meinung, dass das mit großer Vorsicht geschehen sollte, mit sehr, sehr viel Selbstreflexion.
Ja.
Und tatsächlich mit der Haltung, da kann der Partner, die Partnerin nicht unbedingt was dran ändern oder auf jeden Fall in den meisten Fällen nicht sofort oder schnell, beziehungsweise, was wir schon angesprochen haben, das Altern führt ganz natürlicherweise zu einem gewissen Verschleiß.
Ja.
Und das ist wichtig, sich da mit den eigenen Ansprüchen und den eigenen Dingen, die man so notwendig hält fürs Begehren, auseinanderzusetzen.
Ja, das finde ich total wichtig, das festzustellen. Weil ich habe gerade, während du gesprochen hast, gedacht, dass sich das auch schon bei mir stark verändert hat von diesem visuellen Angezogensein hin zu einem, also von außen nach innen, sodass ich jetzt Begehren eher durch eine Verbindung oder durch eine, ne, irgendwie durch eine Intimität, die in einer vertrauensvollen, innigen Beziehung entsteht, sich daraus eher ein Begehren erweckt, als jetzt, dass irgendwie jemand mit seinen Brustmuskeln wackelt. Das war, glaube ich, früher auch nicht so. Aber dass jetzt das eher mit was Innerem und mit einer Verbindung und einer Intimität verknüpft ist, als mit was Äußerem.
Ja.
Was jetzt irgendwie an Körperform oder Falten, nicht Falten oder so gemessen ist. Vollem Haar oder nicht.
Ja, aus meiner Sicht, um Beziehungen tragfähig zu machen, ist es einfach wichtig, da in die Richtung hinzukommen, wenn man zusammen alt werden will.
Auf jeden Fall. Und da ist es zum Beispiel, kann es hilfreich sein, zu überlegen, wie komme ich in meine Lust? Wie komme ich in meine Lust und was löst Begehren aus? Und damit kann man sich ja beschäftigen. Damit kann man sich, wenn das ein Thema ist, in der Paartherapie beschäftigen. Wenn das kein großes Thema ist, kann man auch immer wieder so regelmäßig Check-ins miteinander machen. Das ist total verschieden, wie Menschen so in ihre Lust kommen und was sie brauchen, um in die Lust zu kommen.
Ja, mir fällt mal wieder auf, das ist auch hier wieder ein Thema, was sehr viele komplexe Verknüpfungen hat, weil zusätzlich, dass man zusammen den körperlichen Verfall gemeinsam hat, ist man ja auch lange in einer Beziehung und das verändert ja auch Begehren. Die Gewohnheit, die Vorstellung davon, dass man jetzt schon den anderen kennt, auch ein bisschen, dass man so das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt, worauf der oder die andere steht und dann immer alles auf die gleiche Art und Weise stattfindet. Das spielt eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, inwieweit nehmen sich beide auch noch als Individuen wahr in der Beziehung oder gibt es eine große Verschmelzung? Meistens führt diese Verschmelzung dazu, dass dieses Begehren mit der Zeit abnimmt. Und da gibt es noch so viele Faktoren, die beeinflussbar sind für uns, im Gegensatz zum Altern.
Ja, genau.
Dass es wirklich hilfreich ist, sich mehr auf die Sachen zu konzentrieren.
Ja. Also es bringt so eine gewisse Selbstermächtigung zurück. Weil das Altern können wir nicht aufhalten, dass sich unsere Körper verändern auch nicht, aber wir können beeinflussen, wie wir unsere Beziehung gestalten. Und das wiederum hat einen Einfluss auf unser Begehren und die Anziehung zueinander.
Ja, und wie sehe ich mich selbst in der Beziehung? Wie sehe ich den Raum, den ich habe in der Beziehung? Wie nehme ich den Blick oder die Blicke des oder der anderen wahr? Das sind alles Sachen, da kann man bis zum Lebensende immer wieder Sachen neu entdecken und verändern und sich auch erforschen. Ja, also um auch nochmal zurückzukommen zu dem Gespräch, was man miteinander hat. Ich finde auch nicht falsch zu sagen, wenn es gewisse visuelle Reize gibt, die bei einem wirken. Ja, wenn man sagt, ja, natürlich finde ich einen Körper von einer Mitte 20-jährigen Person attraktiv, ist jetzt auch nicht falsch.
Die kann man sich ja dazu holen.
Ja, das gibt es bestimmt auch wie Sand am Meer, die Leute, die sich mit irgendwie mit einem Rentenalter dann treffen. Obwohl, ne, also auch wie gesagt, da ist der Gestaltungsspielraum individuell. Man kann sich, da fällt mir ein, ohne dass man jemand dazu holt, kann man Rollenspiele machen, kann man sich Geschichten erzählen. Das kann auch sehr erotisch sein. Auch sich zu vergegenwärtigen, die gemeinsame Geschichte, die man vielleicht auch hat oder die Geschichte, die vielleicht irgendwelche Falten oder Narben erzählen, was man schon zusammen durchgestanden hat, das schafft auch eine starke, starke Verbindung.
Ja.
Da geht es wirklich darum, tatsächlich zunehmend weg von dieser körperlichen Fixierung zu kommen.
Ja, und was hilfreich sein kann im Zusammenspiel mit »Wie komme ich in meine Lust?« kann auch sein, sich damit zu beschäftigen, warum habe ich Sex? Also was sind meine Gründe, warum ich Sex habe? Ist es Verbindung? Ist es Abenteuer? Ist es Spiel? Also, und da ist es ja so, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, wo sich vielleicht einige Gründe überschneiden und einige Gründe unterscheiden. Und dann das zu wissen, kann ja auch da einen großen Spielraum schaffen, zu gestalten, wenn ich zum Beispiel diejenige bin, die Sex hat, aus einer Verbindung heraus und mein Partner aus einem, ich will ein Abenteuer, dann kann man ja gucken, wie kann man das zusammenwürfeln, ne? Und dann da einfach auch ein bisschen auf die Spurensuche nach innen zu begeben, gerade wenn das Begehren abnimmt, da auch wieder ein bisschen Spielraum größer zu machen, was man sich so Neues erschließen könnte.
Ja, also gerade Überraschung und Neues wirklich sehr häufig ein guter Weg, um Aufregung und Begehren zu erzeugen in einer Beziehung.
Ja, und das heißt nicht nur miteinander in der Sexualität, sondern was du vorher schon gesagt hast in Bezug auf das Verschmelzen, dass wenn jeder auch sein individuelles Leben hat, neben der Beziehung miteinander, dann schafft das auch, also Momente, in denen man quasi nicht dabei ist. Und dieses, Esther Perel sagt das auch, dieses Unbekannte schafft wiederum eine Attraktivität und eine Anziehung. Das heißt, ein Grund, warum vielleicht das Begehren auch nachlässt, ist, dass man zu eng miteinander geworden ist und da nicht mehr viel, wie du sagst, Raum für Individualität da ist und dass jede Person anfängt, auch ein bisschen sein eigenes Leben zu verfolgen, kann auch wieder dazu beitragen, dass das Begehren wächst.
Ja, unbedingt, würde ich auch sagen, ist ein wichtiger Faktor, dass Beziehungen lange halten und dass vor allen Dingen das Interesse aneinander nicht abnimmt, ist auch tatsächlich ein eigenes Leben noch zu haben.
Ja.
Und das geht auch darüber hinaus über so Sachen wie, oder nee, lass mich anders formulieren, das fängt an, geht aber noch darüber hinaus über so Sachen wie mal getrennt ausgehen, ne, da gibt es ja diesen Begriff, den eigenen Marktwert nochmal testen oder vielleicht, also wo man selber vielleicht auch noch wahrnimmt, wenn es in der Beziehung, wenn man sich da jetzt nicht mehr so richtig sexuell wahrgenommen fühlt, dass man mitkriegt, okay, man ist es noch, also dass man selbst in dieses Gefühl kommt, ah, okay, ich bin ja auch noch eine sexuelle Person. Mhm. Und dass es andersrum auch passieren kann, dass die andere Person das dann auch mitbekommt. Ah, okay, ich habe ja hier noch eine sexuelle Person neben mir.
Ja. Ja, und das ist auch, es gibt auch so Phasen im Laufe der Beziehung, die einfach auch eine Auswirkung haben auf Begehren, zum Beispiel Eltern werden, wo einfach das auch ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und wenn man Pech hat, also nicht wenn man Pech hat, aber wenn man nicht auch ein bisschen Zeit investiert, nicht von alleine wieder zwangsläufig in den Vordergrund rückt und da es auch ein bisschen nötig ist, da sich Mühe zu geben und auch ein bisschen Energie zu investieren, wieder ein Paar zu werden.
Ja.
Hat jetzt nicht so viel mit dem Älterwerden zu tun.
Nee, aber hat was mit quasi mit dem Leben zu tun, was das Begehren beeinflusst. Und auch da, ne, auch der Körper oder die Wahrnehmung, wenn man sich nur als Eltern noch wahrnimmt,
ja.
Das finde ich auch wirklich wichtig. Und ich sage da immer so, im ersten Jahr macht das euch überhaupt gar keinen Druck. Da müsst ihr auch nicht auf Zwang irgendwelche Dates machen oder so. Das erste Jahr ist eine krasse Umstellung, besonders beim ersten Kind. Das ist in der Regel so ganz anders, als man es sich vorgestellt hat. Und es gibt sehr viel einfach da zu lernen an Aufgaben auch, die man im Alltag zu bewältigen hat, mit denen man noch gar nicht gerechnet hat. Und dann so ab dem zweiten, dritten Jahr dann auch das mit in den Fokus zu rücken.
Ja.
Ja, also muss auch nicht überstrapaziert werden, aber dass man sich auch noch in einem anderen Kontext erlebt, das ist auch auf jeden Fall hilfreich.
Ja.
Ja.
Und was auch sehr hilfreich ist, auch in Bezug auf das Älterwerden oder auch in einer langjährigen Beziehung sein und gleichzeitig miteinander älter werden, ist regelmäßige Check-ins zu machen. Und kann man online ganz viele Fragen finden und da aber auch Sexualität mit einzubeziehen. Und das ist nicht so ganz leicht, weil das ein Thema ist, wo sich jeder so verletzlich fühlt und wo schon der Gedanke an Kritik eine große Angst macht und dann lieber gar nicht drüber geredet wird und halt den Sex zu haben, den man immer hat, weil der funktioniert. Tatsächlich sich auch zu trauen, sich hinzusetzen in regelmäßigen Abständen, sei es irgendwie einmal im Monat, sei es einmal im Vierteljahr und zu überlegen, wie geht's uns miteinander? Wie geht's mir gerade mit dir? Wie geht's dir mit mir? Was mag ich an unserem Sex? Was will ich gerne mal Neues probieren? Und da wirklich auch mutig zu sein, um da in der Entwicklung zu bleiben.
Ja, da sprichst du ein ganz zentralen Punkt an, wie ich finde, nämlich Mut.
Mhm.
Also Mut, das braucht Mut.
Ja.
Aber der lohnt sich.
Total. Auch über körperliche Unsicherheiten zu sprechen, braucht Mut. Also ne, dieses sich verletzlich zeigen heißt ja, ich habe Angst, also ich zeige was von mir, mit dem bin ich total unsicher und ich fürchte, dass ich bin hier ganz, ganz, ganz verletzlich quasi. Also es braucht nur ein kleines Wort oder einen kleinen Schritt auf mich zu und es könnte sein, dass ich verletzt werde. Ne? Verletzlich sein heißt nicht zu erzählen, oh, hier bin ich aber verletzt und da bin ich verletzt, sondern ich zeige einen Teil von mir, mit dem fühle ich mich unsicher und da musst du richtig, richtig vorsichtig mit umgehen. Und ja, da gehört Sexualität definitiv dazu.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt können wir ja mal überlegen, wie kann so ein Gespräch stattfinden in dem Bewusstsein, das ist was sehr, sehr Verletzliches.
Mhm.
Hast du da Ideen?
Ja, naja, was soll ich sagen? Einfach drüber sprechen. Also was ich total hilfreich finde, ist, wenn man sich unsicher ist und es großen Mut kostet, wenn man einfach im Internet guckt, Check-in-Gespräch, Sexualität und sich Fragen, also nicht die Fragen selber ausdenkt, weil da könnte, je nachdem, wie man in Beziehung zueinander steht, schon irgendwie ein Subtext drin gelesen werden, sondern man sucht sich einfach Fragen raus, die so dazugehören könnten zu einem regelmäßigen Check-in und dann macht es schon mal leichter, weil es gibt so ein bisschen eine Orientierung und einen Grundgerüst.
Ja, ist eine Möglichkeit.
Mhm.
Da fällt mir ein, ich glaube, die Regelmäßigkeit nimmt auch ein bisschen die Hemmung.
Ja.
Wenn wir jetzt quasi so lange warten, bis irgendwas rausbricht,
ja,
oder so, oder man so frustriert ist, dass es schwierig ist, da einander zuzuhören oder sanft miteinander zu sein, dann ist das unwahrscheinlicher, dass es irgendwie ein gutes Gespräch wird.
Definitiv. Ja,
also wirklich am früh anfangen.
Präventiv am besten.
Präventiv, genau, sich auszutauschen und immer wieder, wie ist es gerade? Es ist eine Tatsache, dass sich Sexualität im Laufe des Lebens ändert.
Ja.
Und das, was ihr quasi vor 10, 15, 20 Jahren gemacht habt, könnte durchaus sein, dass da vielleicht ein bisschen Variation notwendig ist oder dass es inzwischen gar nicht mehr das ist, was man braucht.
Ja.
Oder Frau.
Und das Gute daran, so eine Gespräche regelmäßig durchzuführen, ist neben der Tatsache, dass Sachen irgendwie präventiv besprochen werden, statt wenn sie so sehr brennen, dann so rausbrechen und für mehr Chaos sorgen, ist auch, dass es eine Normalität bekommt, über Sex zu sprechen oder über Begehren zu sprechen, durch die Übung.
Ja.
Und wenn es dann tatsächlich mal was gibt, was vielleicht anders sein soll, gibt es zumindest schon Worte und eine gemeinsame Sprache über dieses Thema.
Ja.
Als dann damit zu beginnen, wo es eine große Unbeholfenheit vielleicht gibt, das überhaupt anzusprechen.
Ja. Und jetzt denke ich mir, dass vielleicht Menschen diese Folge hören, die das nicht regelmäßig tun.
Ja.
Weil es ja eben auch nicht das übliche Verhalten ist in Beziehungen. Und da würde ich direkt mal als einen kleinen Impuls sagen, die ganz klassischen Ich-Botschaften helfen schon mal. Also nicht, ich merke, das stört mich, dass dein Bauch dicker geworden ist. Und da gehört dann noch eigentlich noch ein Reflexionsprozess vorher mit dazu. Ich merke, im Moment fühle ich nicht so viel Anziehung. Und dann sich dem zu nähern. Also ich würde nicht direkt, also gerade nicht beim ersten Gespräch sagen, mich stört, dass dein Bauch dicker geworden ist.
Na, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt sagen sollte.
Na, aber wenn es einen stört, also wichtig ist, das Gespräch dahin führt nicht, was kannst du jetzt anders machen, du musst jetzt mehr trainieren oder so, sondern eben die vorangehende oder gemeinsame Reflexion, was liegt denn darunter? Also wenn es um Anziehung geht, da kann man dann gucken, gibt es noch andere Möglichkeiten, wie das wieder sich verändern kann? Was findest du noch anziehend? Außer, dass ich jetzt einen jugendlich knackigen Körper noch habe.
Ja.
Oder so.
Ja.
Ja.
Ich denke, gerade wenn ich das hören würde, wie du das gesagt hast, würde ich mich trotzdem schnell angepiekst fühlen.
Ich glaube, das lässt sich nicht verhindern.
Das lässt sich nicht verhindern. Und ich finde, das ist auch das Wichtige, dass das passieren kann und vielleicht sogar wird, weil es eben so ein verletzliches Thema ist und es, glaube ich, schwer ist, genau die Worte zu finden, die den anderen nicht irgendwie vielleicht verletzen oder vor den Kopf stoßen lassen, das einfach mit einzukalkulieren. Es ist ein Gespräch, es ist ein sehr sensibles Thema und es kann sein, dass ich die Worte mir so viel Mühe gebe, das Richtige zu sagen und es klappt trotzdem nicht. Wenn ich schon ein bisschen darauf eingestellt bin, dann bin ich dann nachher, wenn es tatsächlich passiert, nicht so in der Verteidigungsposition. Jetzt habe ich mir aber extra so eine Mühe gegeben und jetzt bist du ja trotzdem so angepiekst. Ich wollte auch jetzt hier über mich reden, jetzt reden wir über deine Verletztheit. Sondern das schon so wie bei Kindern auch, wenn man was sagt, was wahrscheinlich der andere nicht so gerne hören mag, einfach mit einzubeziehen, okay, es kann sein, dass es wehtut und vielleicht müssen wir uns dann erstmal darum kümmern, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen.
Ja, finde ich einen guten, wichtigen Punkt. Da könnt ihr euch eigentlich darauf einstellen, dass damit ein großes Fass aufgemacht wird. Es ist wert, weil dann können ehrliche Gespräche stattfinden und es geht ja. Und was ich wichtig finde, ist eben den Fokus zu halten. Es geht nicht darum, ich gebe dir jetzt Anweisungen, wie du dich jetzt anpassen sollst oder wie du mein Bild erfüllen sollst, sondern darum, was passiert da in mir? Was ist los? Warum brauche ich jetzt zum Beispiel einen jugendlichen Körper mit mir, um irgendwie sexuelle Erregung zu fühlen? Ja, weil auch das, diese ganzen Ansprüche, die schränken ja auch unglaublich ein. Dann ist man immer gezwungen, dass das so bleibt. Da sich darauf zu konzentrieren und dass das Thema ist, ich möchte, dass wir hier beide uns wohlfühlen miteinander und Spaß an Sexualität haben und eben ein Gespräch zu führen, was den Raum dafür öffnet, diesen Raum zu gestalten.
Ja.
Und da gehören manchmal ganz banale Dinge dazu oder manche Sachen, die vielleicht auch mal wehtun. Wie gesagt, Vorsicht ist da in jedem Fall angebracht, aber auch nicht irgendwie total um heißen Brei rumreden. Das finde ich auch nicht förderlich.
Nee.
Weil das so schwierig ist, möchte ich hier an der Stelle auch nochmal Werbung machen für Paartherapie und Sexualtherapie. Das mag oder ist mit Sicherheit auch nochmal eine Herausforderung, über so intime Sachen noch mit einer unbeteiligten dritten Person im Raum zu sprechen. Aber meine Beobachtung ist, mit der Zeit verfliegt das und dann kann eben die Person helfen, an die eigentlichen Themen ranzukommen,
ja,
den Horizont ein bisschen zu erweitern und das Spektrum von Sexualität und Begehren einfach weiter und größer zu machen.
Auf jeden Fall, ja. Und das ist halt, was die Fähigkeit, die dahinter steht, auch solche Gespräche zu führen, die vielen Paaren unheimlich schwer fällt, beziehungsweise auch gar nicht gelingt, ist, miteinander im Diskomfort zu sein. wieder das deutsche Wort, das mir beim letzten Podcast schon Unbehagen. Also ne, es ist eine Situation, in der fühle ich mich total unsicher. Und das mit dem anderen auszuhalten und nicht den anderen wegzustoßen, nicht irgendwie gegen mich selbst Kritik zu bringen, sondern einfach zu sein und das zu spüren und den anderen aber nicht irgendwie in irgendeiner Form dafür verantwortlich zu machen, das ist so ein Skill, der ja so hilfreich ist und der ist insbesondere bei diesen Gesprächen total hilfreich, weil sie eben so viel Verletzlichkeit in sich bergen. Und da hilft definitiv Paartherapie, da ja diese Fähigkeit zu üben.
Ja. Und mir fällt auch noch ein, natürlich umgekehrt genauso schädlich dann dem anderen vorzuwerfen, dass einen das verletzt.
Ja.
Damit ist niemandem geholfen. Da ist man dann in so einer Diskussion verfangen und in so einer gegenseitigen Beschuldigung, das bringt nichts. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, dass auch das, was das in einem auslöst, auch wieder was mit einem zu tun hat, dass man sich nicht zu lange damit beschäftigen sollte mit dem Gedanken, ja, aber eigentlich sollte sie oder er mich doch so attraktiv finden, wie ich bin, meine inneren Werte oder was weiß ich oder die Sachen, die ich an mir gut finde. Da, die Gedanken dürfen auftauchen, das kann man auch sagen, dass das in einem auslöst, aber dann darüber zu debattieren, ob das jetzt in Ordnung war oder nicht, das ist Blödsinn.
Ja.
Und auch da kann Paartherapie helfen, weil da hängt nämlich ziemlich viel mit dem eigenen Selbstbild zusammen und dem Selbstwert und wie man zu sich selber steht.
Absolut, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie so ein Gespräch gut ablaufen könnte, wo quasi die Verletzlichkeit, die ja in diesem Gespräch da ist, auch sichtbar werden darf und nicht irgendwie versteckt werden muss. Und das wäre, glaube ich, so ein, zumindest ist das in meinem Kopf so ein Mustergespräch, was so zum Beispiel dieses Thema angeht. Ich bleibe mal bei dem Bauch, ja, weil ich das finde ich, ist so ein, okay, ich werde nicht horny, weil du einen dicken Bauch hast, ist natürlich so ein, was will man daran ändern, Gefühl? Mhm. Aber es könnte ja auch ein Gespräch geben in die Richtung, ich komme gerade nicht in meine Lust. Ich merke irgendwie, du hast ein paar Kilo zugelegt und mich stört das total, dass ich mich so darauf richte. Aber ich merke irgendwie, es tönt mich halt nicht an. Und dann könnte die andere Person sagen, uff, jetzt werde ich ganz schön unsicher. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, was soll ich jetzt machen? Also da wirklich sich in seiner Unsicherheit auch zu zeigen oder das, jetzt fühle ich mich auch voll angegriffen. Und dann könnte die andere Person sagen, das verstehe ich total, das ist echt schwierig, weil das fühlt sich an wie so eine Sackgasse. Und dann gemeinsam zu überlegen, was gibt es denn noch? Der Bauch ist ja jetzt nun mal da. Ne? Oder wie die Brüste. Ich kenne das auch von einer Freundin, die hat einen Partner, der steht auf große Brüste. Sie hat aber nun mal kleine Piepsbrüste, so wie ich. So ganz kleine Mini-Brüste. Und da ins Gespräch zu kommen darüber, ohne zu denken, ich bin jetzt aber falsch oder ich muss jetzt meine Brüste operieren oder ständig Push-Up-BHs tragen, damit ich meinem Partner gefalle, sondern ins Gespräch darüber kommen, zu denken, ich mache das total unsicher, wenn ich weiß, du bist angetörnt von großen Brüsten oder von einem flachen Bauch und dann der andere sagt, das stimmt, das brauche ich echt und Honey, wir müssen uns mal auf die Suche machen, was gibt es noch so? Und da wirklich so ein ganz ehrliches Gespräch zu haben und das geht halt, wenn beide sich zeigen mit dem, was unter den ganzen Schichten passiert. Und dafür ist es nötig, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, jeder für sich und miteinander und das geht wie immer. Am besten bei uns. Oder halt ne, irgendwie eine Paartherapie, um da so ein bisschen klar zu gehen, was steckt denn dahinter? Monolog Ende.
Ich fand es jetzt gar nicht so lang jetzt als Monolog. Finde ich total ein schönes Beispiel. Und auch hier, ich sage es immer dazu, das muss nicht von Anfang an so gelingen.
Es wird es wahrscheinlich auch nicht.
Und wird es wahrscheinlich auch nicht. Aber je öfter ihr das macht, umso eher wird sich das dahin entwickeln. Mhm. Und auch hier, wie immer, der Zusatz von mir noch dazu, nehmt erstmal den Fokus auf Lösungen raus in dem Gespräch. Ja, das ist ja auch das, wodurch der Druck entsteht bei der anderen Person oder die Verletztheit. Oh, ich muss jetzt was dagegen tun, damit der andere mich noch attraktiv findet oder auch selbst. Wir müssen da jetzt eine Lösung für finden, weil ich bin unzufrieden. Es geht erstmal um das Erforschen und das Nachspüren. Und dann, danach geht es erst um die Lösung. Eben dieses Erforschen ist ein Teil der Lösung.
Ja. Ja.
Also ne, nicht jetzt, okay, was Sport ist jetzt die Lösung oder Ernährung, Diät, was auch immer. Da kann man ja vielleicht hinkommen, vielleicht wenn die andere Person sagt, okay, ich habe sowieso eine ungesunde Ernährung und das kann da helfen, so wie, also ist für mich auch noch ein Effekt drin. Ja, warum denn nicht? Aber wie gesagt, die Fixierung auf das Äußerliche.
Die wird im Alter zum Problem.
Die wird zum immer größeren Problem ja. Und es wird immer schwerer zu lösen sein.
Ja, Also es ist total gut, da ein bisschen flexibel zu werden und nicht das Einzige.
Ja, und es gibt noch so einen Spruch, was ist das größte Sexualorgan beim Menschen? Das ist das Gehirn. Mhm, ja. Also weil da findet das hauptsächlich statt. Ja. Das kann sich auch noch bis ins hohe Alter, kannst dann noch neue Verknüpfungen machen, dazulernen. Ja, und vor allen Dingen ein gutes Gefühl mit sich selbst haben, macht auch attraktiv. Und eine Sexualität haben, die Spaß macht, wo man Freude dran hat, das auszudrücken, dass das sichtbar ist, das macht auch attraktiv. Also kümmert euch darum zu gucken, wie können wir das für uns einfach schön, freudig, aufregend, was auch immer wir daran suchen, gestalten. Und meistens sind sogar mehrere Dinge, die man sucht. Ne? Und es spricht ja auch nichts dagegen, wenn man einfach nur mal ein bisschen Stressabbau mit Sex betreiben will, dann auch mal so Sex zu haben halt.
Auf jeden Fall. Und das fand ich auch ganz interessant, das hat Esther Perel gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein großer Druck in vielen Beziehungen, in langjährigen Beziehungen. Sie hat nämlich gesagt, nicht jeder Sex muss fulminant spektakulär sein. Wir essen ja auch nicht jeden Abend ein Vier-Sterne-Dinner, sondern manchmal gibt es halt nur Stulle mit ein Stück irgendwie vegetarischer Wurst oder Salami, was halt jeder so mag, Käse drauf. Und es ist jetzt nicht spektakulär, aber es macht uns satt. Und ich finde auch auf jeden Fall einen total guten Impuls, nicht den Anspruch zu haben, dass jeder Sex spektakulär ist. Manchmal ist halt auch einfach ein bisschen Verbindungssex, der sich wie immer anfühlt und nicht immer irgendwie super krass sein muss. Und es ist trotzdem nicht schlecht deswegen.
Ja, das finde ich ein ganz großartiges Schlusswort. In letzter Zeit sage ich das oft am Ende, ein großes Thema. Wir haben wahrscheinlich nur Bruchteil angekratzt von dem, was man da noch zu erzählen könnte. Deswegen die Einladung, kommt zu uns, lasst euch begleiten ein Stück weit, lasst euch unterstützen. Jeder Mensch hat da unterschiedliche Themen, unterschiedliche Dinge, die eine Rolle spielen. Und das können wir dann ganz individuell mit euch herausfinden, wie es besser und erfüllender wird.
Genau.
Ich danke dir fürs Gespräch.
Ich danke dir. Wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.